Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diaspora Night, und zwar jetzt im neuen Jahr schon.
Schon, ja. Wir haben ja auch erst den 14., ne?
Ja, das ist total toll.
Ja, prall gefüllt natürlich, weil wir mussten ja auch so ein bisschen das backuppen, was so die anderen Wochen rumgeschwirrt ist, was wir nicht losgeworden sind, weil wir die Sendung ja nicht machen konnten, weil Weihnachten und Neujahr und so und 30C3, da können wir eigentlich direkt schon einsteigen. Und deswegen haben wir heute, ja, sind wir eigentlich ganz gut gefüllt, aber auch nicht zu viel.
Also es geht. Oh Mann, im Chat schreiben sie gerade, alles okay, es ist so früh.
Ja, tut mir leid, dass ich da, dass wir jetzt da zu früh angefangen haben mit der.
Ja, tut mir leid, es ist noch nicht 22 nach, aber.
Naja. Aber das kriegen wir noch hin. Kriegen wir wieder noch rausgezögert.
Denke, im neuen Jahr sind wir mal pünktlich oder so. Vielleicht.
Ja, ja, das haben wir uns. Genau, das war einer unserer Vorsätze vor zwei
Jahren. Also, jetzt.
Ja, genau. Ja, wir können am besten anfangen, würde ich sagen.
Jo.
Diaspora aktuell.
Ja, und Dennis hat es vorher schon gesagt, 30C3.
Mhm, genau, du warst da. Ja, ich wäre ja auch gerne da gewesen, aber ich musste mir das ja dann immer alles anhören, was ihr denn, also nicht, ich habe ein paar Sachen habe ich mir angehört von euren Aufzeichnungen. Wer die noch nicht gehört hat und wer beim 30C3 nicht dabei war und ein bisschen was erfahren will, kann das dann gerne bei uns im Podcast-Archiv nachgucken.
Ja.
Und nachhören.
Genau. Da hat so, und Faldi und Lukas jeden Tag eine schöne Zusammenfassung gemacht. Und zweimal war ich auch dabei.
Genau. Und du hast du warst beim Diaspora-Treffen da. Also haben sich Leute von Diaspora da getroffen?
Ja, und zwar gab es am zweiten oder dritten Tag, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Irgendwann am Nachmittag gab es halt ein Diaspora-Treffen, das war angesagt. Und naja, da waren wir da so, keine Ahnung, 20 Leute oder so. Ich bin schlecht im Schätzen.
Wow. Ja.
Naja, wir waren beim C3S-Stand und naja, die hatten da dann, da erst war da so ein Tisch irgendwo in der Ecke hinten und der war dann halt zu klein und dann haben wir irgendwie Platzprobleme gehabt. Aber wir haben es irgendwie dann hingekriegt, einen bisschen größeren freien Tisch zu haben und dann haben wir da erstmal Vorstellungsrunde gemacht, also wer ist und so. Und dann halt diverse Diskussionen über Diaspora. Ja. Also erstes kam auch irgendwie so, ja, wir brauchen eine API und Federation und so und Zeugs. Lustig, ich glaube, das war am dritten Tag, weil vorher, am Abend vorher gab es noch einen Talk von auch jemandem, der auf Diaspora war, der halt eben auch da schon erwähnt hat, dass es quasi ein Protokoll braucht. Also eben, es gibt zwar auch viele, das ist, also einerseits ist es ein Problem von allen geschlossenen, zentralen sozialen Netzwerken, dass die halt nur unter sich kommunizieren, und von den dezentralen sozialen Netzwerken ist genau dasselbe Problem, weil die kommunizieren nur mit sich selbst. Und dann ist da Frantic ein bisschen eine Ausnahme, dass die halt noch irgendwie von außen, also mit anderen auch kommunizieren können, aber ja, also dass es da quasi ein Protokoll für alle braucht. Und ja, danach gab es noch diverse andere Diskussionen. Also am Anfang haben alle so ein bisschen miteinander geredet. Dann haben sich mehr so ein paar kleinere Gruppen gebildet, die so untereinander Diskussionen geführt haben. Wir hatten auch Neulinge dabei, die noch gar nicht auf weder Diaspora noch Frantic waren. Die waren vorher, also ein bisschen vorher gab es ein Frantic-Treffen und die waren da schon und waren jetzt noch beim Diaspora-Treffen und wollten halt einfach das mal ein bisschen kennenlernen. Ich weiß nicht, ob sich die jetzt irgendwo angemeldet haben.
Okay. Ich denke mal, bei Frantica, da gibt es ja eine Diaspora-Integration. Das heißt, brauchen sie eigentlich gar nicht großartig. Ich glaube, die brauchen nur einen Account und dann haben sie schon, können sie trotzdem alles über Frantica dann managen.
Ja, geht ja in die andere Richtung aus. Also du kannst ja auch von Diaspora auf Mindlicker zugreifen.
Ja.
Also ist schlussendlich egal, was sie machen, aber also sie können trotzdem mit allen von Diaspora und Mindlicker kommunizieren, wenn sie auf einem der beiden sind. Aber eben, sonst kannst du halt zwischen den Netzwerken nicht viel kommunizieren, weil halt alle ihr eigenes Protokoll haben.
Ja, dann habt ihr, also ich habe hier jetzt nur, ihr habt ja so ein kleines Etherpad aufgemacht, wo nochmal so ein paar Sachen zusammengefasst worden sind, da eben nicht alle Sachen, die besprochen worden sind, aber ein paar. Und XMPP-Support ist klar, eine API, ja, da hatte sich Faldran, glaube ich, vor kurzem sehr darüber aufgeregt, dass es immer noch keine API
gibt. Naja, schon da hat er sich drüber aufgeregt.
Ja, also ist ja auch verständlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil mit einer API würde ja dann endlich mal so, würden sich ja vielleicht einige Teile der Community wieder aktivieren und würden sagen, okay, jetzt kann ich eben dann einen Client zu basteln oder jetzt kann ich da eben eine App zu basteln oder sowas. Also das wäre natürlich schon ziemlich klasse. Und ja, dass es da vorangeht, ist natürlich schade. Ja, okay, habt ihr da sonst noch irgendwie so großartiges Gute? Ihr habt jetzt gesagt, wir bräuchten mal so ein Protokoll für alle, aber ja, es gibt ja schon ein paar, ne, das Red-Protokoll, beziehungsweise das, ja, es gibt da bestimmt Namen, also von Friendica das Protokoll, aber das kann nicht verwendet werden, weil, das hatten wir ja auch schon mal angesprochen. Weißt du das noch?
Warum? Nee, weiß ich nicht mehr genau. Also es gab auch auf einer Mailing, es gab es auch mal irgendwie eine Diskussion, um halt so ein Protokoll zu finden und so, und da sind sie irgendwie auch auf keinen grünen Zweig gekommen. Der ist da auch verlinkt.
Okay. Ja. Dann müssen wir jetzt erstmal weiter abwarten. Wie immer. Aber waren wenigstens nette Leute da, mit denen man sich. Also hast du dich auch mit anderweitigen Leuten unterhalten oder warst du einfach nur da und hast du das
mal angehört? Ich habe mich auch mit Leuten unterhalten und so, war schon ganz lustig.
Mhm. War das jetzt eher so bekanntere Leute? Also Leute, die man vielleicht auch vom Namen her von Diaspora kennt?
Teils. Also Leute war, also eben, es gab Leute, die habe ich schon gekannt, eben von Diaspora halt her, vom Namen her, aber keine Ahnung, wie die aussehen, also war auch mal schön, die zu sehen, und andere halt, die habe ich noch gar nicht gekannt.
Mhm. Da gibt's denn da irgendwie mal Namen, so dass man, also.
Nee, ich kann mir Namen nicht merken.
Okay, gut, nee, dann ist
aber, das war auch mal, ich war ja mit Dennis, also Schnubbi, unterwegs. Und dann kam auch noch irgendwann der Podmin von Despora und dann war lustig so, ja, Podmin von Nerdpol, Podmin von Despora. Und dann Trolli so, ja, da muss ich auch einen Pod aufmachen, nur um auch Podmin zu sein.
Die Podmin-Gang. Auch nicht schlecht.
Aber ja, ja so gegenseitige Vorstellung. So, Podmin von da, Podmin von da.
Wenn ihr euch alle nur noch über eure Pods definiert, meine Güte.
Ja.
So, ja, das ist ja, das klingt ja sehr, sehr schön. Dann wäre natürlich schön, wenn man sowas mal wiederholen könnte. Ich spare ja schon für den 31C3 und hoffe auch dabei sein zu können. Mhm. Und ja, dann werden wir sicherlich mal, dann werden wir von mir aus, ja, würde ich das so auf the Radio CC dann irgendwie übertragen. Also jetzt nicht irgendwie Livestream oder sowas, sondern im Sinne von, dass man aus einem Diaspora-Treffen vielleicht auch ein kleines The Radio CC-Treffen oder sowas macht. Oder ein bisschen drauf aufmerksam macht oder sowas. Oder, ja.
Naja, man kann ja getrennt da auf dem 30C3 mal The Radio CC-Treffen
meine ich
machen.
Ja. Meine ich ja. Aber dass eben einige Leute dann auf Diaspora darauf aufmerksam werden. Ne? Ja, das ist natürlich eine coole Sache. Diaspora-Treffen. Sollte es mehr geben. Gibt es ja regelmäßig in Berlin eins. Ja, die haben da ja die Möglichkeiten, aber.
Ja, aber Berlin ist so weit weg.
Ja, und irgendwie findet immer alles in Berlin statt. Es ist schrecklich. Ja, es ist immer noch schrecklich, ja. Gut, dann war es das ja erstmal, ne?
Vom Diaspora. Ja.
Dann kommen wir mal zu den eigentlichen Diaspora aktuell News. Und zwar gab es den Anstoß, dass man Diaspora doch mal als Feedreader benutzen könnte. Die Idee hatten wir, glaube ich, auch schon vor 200 Sendungen gefühlt. Ja, einfach zu sagen, hör mal, wir haben ja jetzt erstmal so ein paar RSS-Bots, ja, XKCD zum Beispiel ist ein Bot oder Fefe. Fefe ist, glaube ich, auch ein Bot, ne?
Ja.
Hast du das? Okay.
Steht doch da, die haben sogar einen eigenen Client quasi reingebaut. Da steht immer Fefe-Bot.
Ah, okay, gut, sehr schön. Ansonsten, ja,
gibt's Dings, eben noch Freies Magazin und Holase sind auch
genau. Bots. Was ich sehr klasse finde. Also, das ist ja Hauptsache, also natürlich ist es irgendwie so ein bisschen unpersönlich, kann man natürlich sagen, aber es kommen wenigstens Daten rein. Das ist schon mal gut.
Mhm. Ja. Aber eben, also das, was Python fand auch gerade im IRC geschrieben hat, ist, Diaspora ist kein verdammter Feedreader. Finde ich eben auch. Also Feedreader gehört irgendwie nicht zu den Aufgaben zu einem Social Network. Also.
Ja, keine Frage. Aber sagen wir mal so, RSS ist eine ein offenes Protokoll. Die meisten Webseiten unterstützen es. Und wenn ich jetzt XKCD zum Beispiel schon drin habe, was ja eine coole Sache ist, ich meine, ich will es ja persönlich, es geht ja nicht darum, dass man es als, dass man jetzt einen separaten Bereich von Diaspora hat, wo jetzt einfach so ein Feedreader integriert ist, sondern dass es darum geht, dass man eben solche Bots irgendwie etabliert oder dass man da irgendwie so Multi-Feed-Bots oder sowas macht. Das heißt, du hast quasi ein.
Naja, also wenn, dann müsst, solche Vorschläge machen. Wenn, dann müssten es halt eben solche Bots sein, weil wenn du es als Feedreader machst, das heißt, jeder selbst Feeds abonniert, dann hat jeder für sich nur Feeds und dann wäre es erst recht nicht mehr Social.
Genau, das ist gemeint.
Ein Beitrag müsste irgendwie einmal da sein, das geht nur über so Bots. Genau. Und XKCD verstehe ich insofern, dass das irgendwie früher oder später eh einer postet, also kann es ein Bot direkt posten und dann kann es alle anderen nur noch resharen.
Genau das. Aber das sehe ich eben auch bei anderen Webseiten, ja. Das sehe ich bei Telepolis zum Beispiel. Also Ravenbird ist da ja immer ganz fleißig, der dann immer ein paar Telepolis-Sachen postet. Ja, auch andere Nachrichtenseiten, die einen RSS-Feed anbieten, finde ich keine schlechte Idee. Wie gesagt, kein separater, abgetrennter Bereich, so von wegen, wir machen jetzt hier einen Feedreader einfach mal rein, so tiny, tiny RSS-mäßig, sondern, oder Google Reader, wo jeder dann zigfach da sich den Feed zieht, sondern ganz einfach und simpel per Bot. Was heißt einfach und simpel, aber auf jeden Fall das irgendwie per Bot umsetzen, vielleicht so teilweise automatisieren, dass man eben so eine Art
Backend hat. Aber wenn es Bots sind, dann ist das auch keine Aufgabe von Diaspora, außer dass Diaspora vielleicht mal endlich eine API zur Verfügung stellen sollte.
Ja, das genau, aber das kommt dann als nächstes, ja.
Da wären wir wieder bei der API, aber sonst bald Bots laufen auf einem anderen Server und verbinden sich einfach darauf.
Die Frage wäre auch, wie man solche Bots bisschen besser organisiert oder dass der Podman schneller solche Bots erstellen kann. Also dass sowas vielleicht teilweise sogar schon am Code drin ist oder so.
Naja, aber es ist halt eben nicht Aufgabe des Podmans. Es wäre eigentlich Aufgabe der jeweiligen Webseite, einen Bot zu erstellen, um den Feed da reinzubringen, wenn sie das wollen.
Ja, das stimmt eigentlich, ja.
Man macht das weil sonst ist die Frage, welcher Podman ist jetzt zuständig für welchen Feed und so weiter.
Ja, da hast du recht. Ja, vielleicht, ja.
Auf das also, und eben, wenn es um Feedreader, ich lese halt meinen RSS-Reader ganz anders, als ich Diaspora lese.
Ja, sicher, keine Frage. Das ist dann auch sowieso wieder nochmal jedem überlassen, wie man da Sachen liest. Aber es wäre zumindest eine Möglichkeit, um mal ein paar Daten von außen reinzubekommen. Ne? Also, ich finde, das ist mal, du kannst ja trotzdem noch deinen RSS-Reader nutzen, aber so ein paar Seiten sind vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn man die noch mit reinnimmt.
Naja, was zum Beispiel eine Sache wäre. Bot ist ja Open Source, also das kann jeder im Moment solche Bots erstellen.
Genau, du hattest ja gesagt, von wegen, dass jeder solche Bots erstellen kann, jede Seite, die sowas haben will, soll das dann selber machen.
Wäre halt am besten, weil sonst gibt's keine offiziellen Bots. Also wäre halt, ja, wenn jeder irgendwie so einen Bot macht, dann ist es schwierig.
Schon klar.
Und einen offiziellen Bot könnte man dann auf der jeweiligen Seite auch irgendwo kennzeichnen, so auf Diaspora mit dem und dem, mit der und der Adresse, weil dass man den auch findet.
Dann finde ich es doch, dann wäre doch eine, ne, finde ich, angemessene Möglichkeit, das irgendwie als in den Settings zu integrieren. Das heißt, du kannst den Account quasi direkt mit dem RSS-Feed verlinken. Du brauchst dann eben keinen eigenen Bot aufmachen, sondern der Bot ist quasi schon im Account als Möglichkeit drin. Und du kannst aber trotzdem immer noch intervenieren. Also du kannst immer noch als...
Ja, so, das könnte so wie, man machen, aber...
So wie die Tagesschau es zum Beispiel macht. Die haben irgendwie eigentlich auf ihrem Server einen Twitter-Bot zum Beispiel, der eben regelmäßig die Sachen postet. Und zwischendurch machen sie den aus, um eben selber dann mal zu posten, zum Beispiel bei den Wahlen, ja, da macht es dann eben Sinn, Wahlergebnisse regelmäßig zu posten, ohne irgendwelche Zwischenbeiträge vom RSS-Feed. Aber ja, sowas dann direkt in Diaspora, einfach nur als Möglichkeit. Weiß ich nicht, wenn ich einen Blog habe oder so, dann weiß ich ganz genau, ich möchte, wenn was im RSS-Feed drin ist, möchte ich das auf Diaspora haben. Ich werde Diaspora aber auch ganz normal nochmal mit anderen Informationen und Posts und Kommentaren versorgen. Das wäre, finde ich, keine schlechte Idee, wenn man das irgendwie mit reinbringen könnte, dass man eben bei sich selber im Account solche Sachen angeben könnte. Und von mir aus könnte man solche Sachen dann auch verifizieren. Das heißt, man sagt dann eben, das ist wirklich, ja gut, man könnte es natürlich auch so machen wie bei Twitter, ne? Aber das ist auch...
Naja, die beste sinnvoll. Verifizierung ist immer noch, wenn es die, der, klar, der den Bot ist, bei sich auf der Seite stehen hat.
Logisch.
Weil... Ja,
wenn dann zum Beispiel irgendeiner ein Feed von außerhalb, also man könnte zum Beispiel die Feeds miteinander vergleichen. Das heißt, wenn mehrere Accounts den gleichen Feed haben, dann müsste man dann eben gucken, wer hat diesen Account als erstes erstellt oder sonst irgendwas und könnte das dann unterbinden, dass eben nicht zigmal derselbe Feed abgerufen wird. Macht ja keinen Sinn dann.
Mhm, das Problem ist, dass es auf verschiedenen Pods sein kann und so weiter.
Ja gut, aber zumindest auf dem eigenen Pod könnte man sowas dann überprüfen und gucken, dass das irgendwie, ne, dass es irgendwie zu keinem Problem kommt. Aber müsste man dann mal schauen. Aber ich finde das eigentlich gar keine schlechte Idee, das irgendwie so ein bisschen mit einzubetten.
Jo. Naja, ich finde immer noch, dass irgendwie Diaspora ist für mich kein RSS-Reader. Nee, nee. Leute, die nur News posten, folge ich meist auch nicht. Aber kann aber jeder das, so, wie er will.
Genau, das ist ja eben auch die Besonderheit. Jeder benutzt dann Diaspora auch ein bisschen anders. Also ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn ich mal so ein paar News über Ravenbird oder sonst wen reinbekomme. Ja, dann sprechen wir mal kurz über NSFW und den Single-Post-View. Also wenn ihr, also den Single-Post-View, den es ja nicht mehr gibt, sondern, ja gut, gibt es schon, aber nicht mehr in der Form wie früher. Also in der Einzelbeitragsansicht ist es ja so, wenn ihr irgendwas, also normalerweise, wenn ihr in einem Stream irgendwelche Sachen habt und die sind mit dem NSFW-Hashtag gekennzeichnet, werden die so leicht grau unterlegen und die unterlegt und es wird quasi der komplette Beitrag ausgeblendet. Könnt ihr draufklicken, euch das ansehen. Das soll davor schützen, dass ihr eben, wenn ihr auf der Arbeit seid und auf Diaspora surft oder sonst irgendwelche Sachen macht oder in irgendeinem Bereich seid, wo es jetzt nicht angemessen wäre, irgendwelche erotischen Bilder auf dem Bildschirm zu haben oder irgendwelche sehr ekligen Bilder oder sowas, dass man das eben mit dem NSFW-Hashtag quasi kennzeichnen kann. Das ja. Problem ist jetzt aber, wenn man Leuten den Einzelbeitrag verlinkt, dann kriegen die natürlich den Einzelbeitrag so, wie er ist und bekommen dann eben kein Layer angezeigt, wo das in Grau angezeigt wird, sondern wird der Beitrag angezeigt mit Bild und allem drum und dran. Könnte natürlich zu Problemen führen, wenn man eben solche Einzelverlinkungen macht. Und jetzt ist halt die Frage, und da wird jetzt auch derzeit auf Lumen.io drüber abgestimmt, ihr habt noch 5 Tage Zeit, damit abzustimmen, ob dieser NSFW-Layer auch in die Einzelbeitragsansicht rein soll. Ja, mhm. Das heißt, wenn ihr in einem Stream guckt und ihr habt diesen Beitrag und ihr geht dann auch von diesem Beitrag auf dem Stream auf die Einzelbeitragsansicht, dann wird euch da wahrscheinlich nochmal so ein NSFW-Layer erscheinen. Oder man kriegt es technisch irgendwie hin, dass Leute, die aus einem Stream heraus...
Naja, das könntest du mit einem Refer auch machen, aber...
Müsste man dann eben schauen, wie man das umsetzt. Das wäre natürlich super, weil dann hätte keiner irgendwie einen Nachteil. Weder die Leute, die auf die Einzelbeitragsansicht direkt verlinkt werden, oder die, die über den Stream da reinkommen und dann nochmal ein zweites Mal das deaktivieren müssen. Wie gesagt, da gibt es eine Diskussion drüber. Mir wäre natürlich lieber, wenn beides möglich wäre, weil ich sehe natürlich...
Ja, mit Einstellung war es immer das Beste, aber sonst bin ich tendenziell eher dagegen, weil... Man hatte jetzt noch nie ein Problem mit der Einzelbeitragansicht, dass da irgendwie mich verlinkt wurde auf irgendwelche Einzelbeitragansichten und da ein Bild drauf ist, was ich nicht sehen will, weil, muss man halt selbst wissen, auf Links von welchen Personen man klickt und von welchen Personen man besser auf keine Links klickt.
Ja, aber das kann man ja auch nicht immer wissen. Also manchmal ist man ja auch einfach nur neugierig, aber ja, gut, weiß ich nicht. Also. Ich finde es erstmal keine schlechte Überlegung, weil es gibt natürlich Leute, die vielleicht auf Diaspora aufmerksam gemacht werden, obwohl man das nicht unbedingt mit
Beiträgen machen sollte. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du jemand...
Was ich auf Diaspora gefunden habe. Oh.
Und dann, weil jemand, der dann neu ist quasi zu Diaspora, der kommt dann auf den RSFW, kriegt das Ding weg und sieht dann, weil der weiß gar nicht, was das genau ist oder so. und ja. kriegt das dann auch weg. Und na eben, also ich, weil jemand kann dir auch irgendeinen Link zu einer anderen Webseite mit dem Bild schicken, was du nicht sehen willst.
Ja.
Ist ja, aber nicht unbedingt die Aufgabe der Webseite, das zu verstecken.
Ja. Normale Diaspora-Nutzer haben das Problem ja eigentlich auch nicht, ja.
Und eben, wenn dir jemand einen Link zu irgendeiner Webseite schickt, dann musst du immer irgendwie selbst wissen, ob du draufklicken willst, weil könnte ja auch sonst irgendeine Pornoseite sein.
Ja, das stimmt wohl.
Und dann gibt es immer die Künstler, die dann irgendwelche gekürzte Links verschicken.
Okay. Ja, das finde ich immer ganz, ganz schlimm. Weil sie es dann immer wegen Twitter machen. Oh, naja, gut. Ja, gut. Ja, doch, kann ich verstehen. Doch. Ja, klar. Normales Internet kann auch eben böse sein. Diaspora-Stream ist es halt immer noch was anderes, das ist richtig. Ja gut, aber wir wollen natürlich hier niemanden beeinflussen, der irgendwie zuhört und dann später noch damit abstimmen möchte, aber ihr kriegt vielleicht dann einfach mal so ein bisschen Argumentation mit, ja, für die eine oder andere Seite. Guckt euch einfach nochmal die Argumente und Ideen der Leute an, die da in der Diskussion mit drin waren und dann stimmt darüber ab. Dann kann es weitergehen.
Ja.
Apropos weiter, das Tux-Labor, eigentlich der Tux-Labor, aber ist ja auch ein Blog und deswegen passt das auch ganz gut. Also Tux-Labor auf Diaspora als auch der Blog tuxlabor.de. Der Typ, der beide betreibt, hat sich mal Diaspora angenommen, im Sinne von einen eigenen Pod aufzusetzen und zwar per Bitnami. Wir haben schon mal drüber gesprochen, mehrere Male. Bitnami ist ein Anbieter, der, ich glaube, eigene Serverinfrastrukturen anbietet mit eben Sachen relativ schnell vorinstallierbarem Zeug. Also schnell WordPress aufsetzen, schnell Diaspora aufsetzen. Aber sie bieten eben halt auch eine Möglichkeit an, das auf seinem eigenen Server anzubieten, also selber zu machen und zu installieren. Was den Vorteil hat, dass man es relativ schnell wieder, wenn einem Diaspora nicht gefällt, ja, es relativ schnell auch wieder entfernen kann. Nicht nur entfernen, sondern auch das Installieren ist halt sehr, sehr einfach, weil viele Sachen einfach direkt schon in diesem Paket mit drin sind. Und er hat das ausprobiert und er kann das empfehlen. Also das hat wohl bei ihm ganz gut funktioniert und das ist war sehr, sehr aber einfach.
Sehr gewöhnungsbedürftig. Also irgendwie hat er ja irgendwie seine Datenbank kaputt gehabt und musste das sich dann neu aufsetzen und dann irgendwie halt alle Leute wieder kontaktiert und auch einen neuen Beitrag geschrieben und also ich habe ihn auch angeschrieben und noch irgendwie 3-4 andere Leute haben ihn angeschrieben, ob das Absicht ist, dass der Port halt in Diaspora-Handle ist. Was ja kein Problem ist, aber sehr unüblich. Also ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen, also so in einem produktiven Diaspora, weil hier lokal habe ich das ja auch, aber das stört keinen. Und darum eben, also für so ein, also was Bitnami halt macht, ist wirklich alles in einem Ordner aufsetzen. Also sowohl der Apache als auch MySQL und alles drum und dran wird in einem Ordner aufgesetzt, was für kleine und schnelle Installationen super ist. Also für so einen Ein-Mann-Pod ist das bestimmt toll, aber ich glaube, für größere Pods ist es dann, davon abgesehen, dass halt eben der Pod nicht so toll aussieht, ist es halt auch dann, ja, ist halt alles in einem Ordner, wird dann schwierig, wenn man den Apache irgendwie noch konfigurieren will oder MySQL noch irgendwie konfigurieren will, irgendwo noch Optimierungen reinbauen will. Jo.
Ja. Eindeutig. Also Bitnami nicht für größere Pods verwenden, das macht keinen Sinn. Aber weiß ich nicht, wenn man so einen Raspberry Pi-Verschnitt oder sowas zu Hause hat, was man für nichts anderes mehr großartig nutzt, weil normalerweise, wenn du einen Apache aufsetzt, setzt du den nicht nur einmal auf. Also dann setzt du den eigentlich nur einmal auf, das meine ich, für mehrere Geschichten und nicht nur ausschließlich für Diaspora oder sowas.
Ja, aber dann
oder hast du... Oder du ziehst es hier direkt aus dem Repo.
Jo. Aber eben, also für so einen kleinen Pod schnell aufsetzen ist das bestimmt super.
Genau, oder einfach mal zum Testen.
Das ist auch ganz nett. Ah ja, testen ist sowieso gut. Was ich aber halt auch noch quasi nachteilig finde, dass er auch geschrieben hat, dass die Config irgendwie nicht mehr Standard ist.
Aha.
Was ich dann halt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil halt, wenn du irgendwie dann im Wiki eine Dokumentation über die Config hast, Und da drin steht, ja, änder mal in der Config das und das, um das und das zu erreichen. Und dann guckst du deine Config an und das ist überhaupt nicht so.
Ja, das ist,
ist das irgendwie blöd. Was ich auch nicht weiß, ist, wie das Bitname mit Updates umgeht.
Ja, und ob es, und genau, wann es da updatet und so.
Da würde es mich dann, ich weiß ja nicht, ob er zuhört, aber würde es mich interessieren, wenn halt dann das nächste Update kommt, ob er dann nochmal halt einen Bericht schreibt oder so, wie das dann abläuft.
Genau, bitte noch ein paar mehr Details dazu, dann können wir das gerne auch in der nächsten Jasperanheit halt nochmal thematisiert und ansprechen. Oder dann einfach per Kommentar dann zum Podcast. Gut. Jason Robinson, den wir ja ganz, ganz oft schon angesprochen haben. Jason, ja. Der Experte für Jason-Sachen. Hat sich mal ein bisschen mit Juju auseinandergesetzt. Das klingt erstmal wie eine Kinderfernsehsendung. Ein Kuscheltier oder sowas. Aber Juju ist ein Organisationstool für OpenStack. Und OpenStack ist, was ist das? Ein Cloud-Standard? Also, die Cloud, die man so als normaler Nutzer kennt, wir müssen das ja ein bisschen erklären, die Cloud, die man so als normaler Nutzer kennt, das ist halt so, ja, ich lade halt alles in das Internet und dann habe ich das halt überall. Das verstehen halt viele User unter dem Namen Cloud. Hat im Endeffekt gar nichts mit dem ursprünglichen Begriff Cloud zu tun, außer dass es sich um Server handelt. Da ich aber jetzt daran zweifle, ob ich den ursprünglichen Begriff von Cloud richtig erkläre, weißt du, wie der ursprüngliche Begriff von Cloud richtig ist? Also was bezeichnet man als Cloud? Eigentlich so eine ist es nicht eine Reihenschaltung von mehreren Servern, die untereinander...
Weiß gar nicht, ob es so die Cloud gibt. Cloud ist mehr so ein... Also ich habe das Gefühl,
Buzzword.
Cloud ist eben so ein Modebegriff.
Ja, das stimmt wohl. Bei OpenStack ist es so, man kann, glaube ich, einfach einen Server aufsetzen mit OpenStack und also das grundsätzlich und dann kann man unterschiedliche Sachen hinzufügen, wie zum Beispiel WordPress. Also ist so ein bisschen App-mäßig aufgebaut. Zumindest sah das bei Juju so App-mäßig aus. Man hat also einfach so ein WordPress installiert und man hat einfach so ein Drupal oder sowas. Also man hat einfach so ein paar Instanzen von unterschiedlichen Web-Anwendungen installiert. Unter anderem Webanwendungen installiert und das war ganz einfach. Und Juju war eben halt wieder für gemacht. Man kann solche Sachen dann eben vorbereiten. Ja.
Deus schreibt, was du meinst, ist Cluster.
Ah, ja, stimmt. Das stimmt. Ja, da hast du recht. Ja, Cluster war die Verteilung von Lasten. Aber der Cloud, ein Server, unterschiedliche Instanzen von unterschiedlichen Webservices.
Es gibt irgendwie vieles, wozu man Cloud sagt. Mhm.
Ja, zum Beispiel, du hast mir mein Handy geklaut. Ja, das ist auch, oh Gott. Ich glaube, ich muss wieder ins Fips Asmus Museum. Ja, also das war ganz, das ist wirklich sehr schön gemacht, dieses Tool, und man muss halt so ein paar Sachen vordefinieren. Wie genau wird das installiert? Wie kann man das genau übernehmen? So ein bisschen, ja, man kann es wirklich sich vorstellen, wie so, eigentlich so ein bisschen wie Bitnami.
Ja, aber ich würde sagen, ist das sowas Ähnliches wie Bitnami, nur anders.
Ja, nur wahrscheinlich in Sachen Updates und in Sachen, also ich glaube, da sind die ein bisschen, das ist nicht einfach nur so, ich setze das auf und das ist komplett getrennt von einem anderen, sondern OpenStack beziehungsweise Juju nimmt dann eben die Dependencies von allen anderen.
Ich wollte gerade sagen, das arbeitet, glaube ich, mehr mit Dependencies, zumindest was ich hier auf dem Screenshot sehe.
Ja, also das sieht echt hübsch aus und Juju, da gibt es jetzt einen Code für, also es gibt dann ein bisschen so kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Rezept, ja, man benutzt dieses Rezept, um Diaspora dann einfach schneller zu installieren, ja. Bei Bitnami ist es halt so komplettes Paket mit allem drum und dran, hochladen, installieren, fertig. Und bei, wo alles drin ist bei Bitnami. Und bei OpenStack beziehungsweise Juju ist es halt so, dass dann halt viele Sachen nicht in dem Paket drin sind, aber darauf verwiesen wird. So ein bisschen linkmäßig. So von wegen, fügen noch den Webserver hinzu oder dies und jenes. Ja, also und das brauchen sie noch. Und in der Version. Und das ist natürlich sehr hilfreich, ja, wenn irgendwelche Updates kommen, dass das eben alles automatisch funktioniert, vor allem bei Sicherheitsupdates. Gut, also da arbeitet Jason Robinson dran Ich musste erstmal nachgucken, was Juju war, weil er hat das auch in ganzer Weise erklärt. Ich
habe auch noch nie gehört.
Also, wie gesagt, kommt ursprünglich von Ubuntu und
ich will es nicht haben.
Ja, ich auch nicht, aber das ist ganz, ist wirklich ganz nett gemacht, vor allem für Neueinsteiger, also für Einsteiger im Serverbereich. Also das Leute, die keine Kommandozeile bedienen können. Für solche Leute ist das was.
Nein, das aber das, was, doch, was hier auf dem Screen steht, sieht irgendwie wie eine Kommandozeile aus, oder? Also, naja, wobei, gut, man sieht nicht, ob es eine Kommandozeile ist. Ja, es könnte auch irgendwie, es könnte auch ein Cut auf den Pfeil sein, was auf der Kommandozeile ausgegeben wird. Keine Ahnung, ob es eine Kommandozeile ist oder nicht.
Es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Webinterface, das muss man einfach sagen, um schnell so ein solche Geschichten zu organisieren. Ne? Also WordPress da, Diaspora-Port hier, alles auf einem Server und alles organisieren. Ist eigentlich ganz nett.
Ich mag so Automatismus-Zeugs irgendwie nicht.
Ja, es wirkt
irgendwie weil, auch weil, so. Weil das Problem, was ich halt da sehe, wenn du es nicht selbst machst, sondern alles automatisch passiert, dann hast du ein gewaltiges Problem, wenn es mal plötzlich nicht mehr funktioniert, weil du keine Ahnung hast, wie es funktioniert.
Genau.
Und wenn du es halt selbst aufgebaut hast, Schritt für Schritt, dann weißt du eher, wo du Fehler suchen musst. Aber eben, Installation dauert dann zwar länger, aber du weißt dafür auch einigermaßen, was du hast.
Nehme ich dir erstmal zu, ja. Auf der anderen Seite, also Juju, ich will nicht vorstellen, dass Leute Juju einsetzen, um das Diaspora-Port zu betreiben. Weiß ich nicht, vielleicht gibt's Leute. Und Juju ist ja auch eher, also ist ja eine Software extra eigentlich angelehnt für Leute, die das im Enterprise-Bereich einsetzen wollen, das heißt für Unternehmen. Mhm. Und da
das heißt, alle Unternehmen können jetzt einen Diaspora-Port aufsetzen.
Ja, also wird es klingt, aber ja, warum nicht? Oder für Schulen oder sowas. Ich sehe durchaus die Lernkurve da, die du da beschreibst, und ich sehe das genauso wie du, aber auf der anderen Seite, um einen Diaspora-Port gut installiert zu haben und wenn der Code auch, mir fällt nur das englische Wort ein, reliable wird, ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Ansonsten guckt er ins Dictionary, wenn ihr nicht wisst, was ich meinte. Dann, wenn man sich eher auf den Code verlassen kann, tada! Ja, also wenn er einfach stabiler wird, dann kann man, dann hat man da auch weniger, dann habe ich da auch weniger Angst davon, Diaspora-Port aufzusetzen. Ob jetzt manuell als auch automatisiert.
Das zweite, wieso ich so Automatik-Tools nicht mag, ist, wenn das zu einfach wird, halte ich das für gefährlich, wenn das irgendwie jeder machen kann.
Ja.
Habe ich ein ungutes Gefühl, wenn da irgendwelche Server im Internet rumstehen von Leuten, die naja, irgendwie so mal einmal geklickt haben und jetzt glauben, sie hätten nichts mehr zu tun.
Ja, sehe ich auch so.
Weil ich habe nicht viel Arbeit mit dem Server, aber vor allem am Anfang gibt da trotzdem mal ein bisschen Arbeit, weil man halt doch mal ein paar Dinge richtig machen muss und ja klar, können diese Dinge einem ein paar Sachen abnehmen. Aber wenn man sich halt nie Gedanken über gewisse Dinge gemacht hat, sondern einfach irgendwie so einem Automatik-Tool vertraut.
Ich habe immer die Erfahrung gemacht, also diese Automatik, also diese User-Interface-Geschichte gegen Hardcore-Kommandozeilen-Geschichte, ja, so selber machen, die gab's irgendwie schon immer, diese Auseinandersetzung. Also als auch beim Desktop-Linux zum Beispiel. Ich habe ja mit einem ganz normalen Ubuntu angefangen, was schön aussah, wo man rumklicken konnte, wo man Themes ändern konnte. Und das war alles ganz toll und fancy und so und anders, ja, anders als Windows. Und dann habe ich mich eben weiter damit beschäftigt und ein bisschen eingearbeitet und komme auch mit der Kommandozeile inzwischen schon. Also, was ist inzwischen?
Klar, es kann auch ein Einstieg sein, aber eben, man sollte dann auch weitermachen. Also, wenn man einen Pod einfach mit einem Klick installiert und den dann weiter Schritt für Schritt immer umbaut und mal mehr reinkommt und so, ist es sicher gut, positiv, aber eben, wenn man halt einmal klickt und dann den Server laufen lässt, halte ich es für gefährlich.
Ja, sehe ich genauso, deswegen. Aber ich sehe, aber es muss halt auch solche Tools geben, damit Leute den Einstieg machen können. Ja, du kannst ja nicht sagen, nee, es gibt jetzt nur noch Arch Linux und Ubuntu lassen wir vor und Linux Mint lassen wir komplett außen vor, weil die so benutzerfreundlich.
Gut, es kann auch durchaus sein, dass das Tool irgendwie für Fortgeschrittene dann irgendwann wieder interessant wird, weil sie einfach das wieder eine Erleichterung wird. Obwohl sie es eigentlich richtig, also manuell auch könnten, aber wenn sie halt irgendwie mehr machen müssen, dass es dann halt wieder das vereinfacht.
Genau, das sehe ich nämlich auch. Deswegen ist es ja auch eher angelehnt für Unternehmen. Also von wegen so ein WordPress aufzusetzen, das haben die Admins schon längere Zeit gemacht, aber es ist halt einfacher, einfach zu sagen, installier und fertig.
was Python-Fan schreibt, ist, der Unterschied ist, dass ein Pod Auswirkungen auf andere hat. Da hat er natürlich auch recht. Das, wenn das Dennis richtig, sein Ubuntu installiert, ist das nicht kritisch.
Ja, jein. Also wenn ich mir so überlege, dass wir bis vor kurzem hier in diesem Haushalt im lokalen Netzwerk noch einen Windows-Rechner hatten, der inzwischen ein Linux-Rechner geworden ist, dann hat auch ein einzelner Desktop-Rechner durchaus Einfluss auf andere, wenn er im gleichen Netzwerk ist, also wenn es da irgendwelche Verbindungen gibt.
Ja, aber DiasporaPort ist Internet, nicht Netzwerk. Klar, du kannst auch im Netzwerk irgendwie deine Spamfleuder haben oder irgendwie ein Botnet.
Aber ja, ja. Ja, also es gibt immer irgendwie so, du hast immer irgendwie so ein bisschen Einfluss, außer du klar, im Internet ist es schwierig, ich sehe den Punkt, vollkommen, klar.
Naja, solange der Pod eine Closed Registration hat, ist immer noch besser, als wenn er öffentlich
genau,
ist.
Genau. Finde ich auch gar nicht schlimm. Also ich finde es tatsächlich nicht schlimm. Die Leute können ja ruhig ihre eigenen Pods machen und können damit experimentieren, können ihre Familie einladen, alles gar kein Ding und können dann eben halt Closed Registrations machen. Das ist von mir, das ist für mich persönlich vollkommen in Ordnung. Ja, weil es gibt noch genug Pods, die offene Registrierungen haben. Also da wird keiner sagen, was, mach doch deine Registrierung auf? Nö. Ja, vor allem, wenn er das nicht kann. Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter. Und zwar,
ja, was haben wir denn noch?
Um Bugs. Es gab so gegen Ende des Jahres irgendwie vor 20 Tagen. Ja, also
21 Tagen steht bei mir.
Na gut, dann 21 Tagen. Gab es den End of the Year Bugmash. Ja, nicht Bugmash Monday, sondern den End of the Year Bugmash. Und es ging dann darum, so viele Bugs, so viele Fehler im Code zu finden wie möglich und diese dann auszumerzen. Und da gab es witzigerweise, also es gab dann den Aufruf, ja, wir haben so viele Bugs und wir müssen jetzt auch noch so ein paar Sachen updaten, ja. Also es gibt in Ruby die sogenannten Gems und so wie ich das verstanden habe, sind das weitere Unterprogramme, so weitere Sachen, die quasi schon so Libraries.
Ja, Module, ja. Libraries, ja, irgendwas,
Dependencies. Irgendwie sowas, ja. So, und die müssen halt auch geupdatet werden. Das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, ja, wenn Ubuntu ein Firefox geupdatet wird, so ungefähr, und ein Thunderbird geupdatet wird, aber ein Thunderbird und Firefox von irgendwas abhängen, dann brauchen wir es dann auch irgendwie Code. Obwohl ich nicht, dass ich jetzt nicht wüsste, woran. X-Server vielleicht noch. Firefox hängt von einem X-Server ab, aber gut. Ich kenne die Dependencies für Firefox nicht.
libNSS und so, glaube ich, hängt damit. Ah, okay. Oder weiß ich nicht genau.
Ja gut, das ist jetzt hier wieder Geeks, bla.
aber
es geht einfach darum, dass Diaspora mit seinen kleinen Untermodulen auf dem aktuellsten Stand ist. Und das ist ein bisschen schwieriger unter der Programmiersprache auf Diaspora. In Diaspora. Und
schwieriger nicht, aber es muss halt gemacht werden. Also,
genau, das ist so ein bisschen.
Du musst halt ab und zu mal wieder alle Dependencies raussuchen und schauen, wo gibt's Neues. Und
ja,
Python-Fan schreibt gerade alle Dependencies von Firefox in den Chat.
Geekdom!
Aber. Danke. Ja. Muss ja, ich jetzt, soll ich das hier vorlesen?
Nein, es reicht. Vielleicht greift eine Bekannte raus, eine bekannte Abhängigkeit.
Ja, eben, das NSS, was ich vorher gesagt habe, ist auch drin. Ansonsten GTK2 und so ein Kram.
Ja, gut, das kriegen.
Alsa Lib.
GTK2, ja. GTK2. Okay, also die GTK2 ist ja nichts anderes als die Knöpfe und Buttons und das Aussehen von so einer Linux-Distro. Ja,
aber muss auch geupdatet werden.
Ja, nee, jetzt nur als Erklärung für die Leute, die
ja, ach nicht so. Wissen, was GTK2 ist. Ach so, es gibt Leute, die nicht wissen, was GTK2 ist.
Ja, ich meine, wir sind nicht in der Linux-Lounge. Ja, da können wir so viel Bullshit-Bingo machen, bis zum geht nicht mehr, aber es ist ein bisschen schwieriger. Ja.
Entschuldigung.
So, ja, auch der, ja, nee, ist ja, nee, wir sind da, das ist ja unser Vorteil, dass wir so ein bisschen technisch versiert sind, das ist sehr gut. Nur wir müssen es dann auch noch erklären. Apropos erklären, Blueprint, wir hatten schon mal kurz darüber gesprochen vor mehreren Sendungen. Blueprint ist eine Ansammlung von Buttons und Aussehen-Elemente, also so
Design-Library, meinte ich einfach, oder?
Genau, Genau, ja.
Also sowas wie Bootstrap, glaube ich, auch.
Genau. Und Blueprint soll jetzt ersetzt werden durch Bootstrap. Und Bootstrap wird ja von Twitter eingesetzt, zum Beispiel. Also so wie Twitter aussieht.
Wann gehen Sie auf Bootstrap 3? Weil das gibt nochmal Arbeit.
Ja. Nee, ich hoffe, dass Sie das nicht tun. Ja. Also, hab da mal eine schlechte Erfahrung mit Bootstrap 3 gemacht, dass manche Sachen einfach nicht möglich waren für unser. Nee, haben wir doch mal ausprobiert für unser Podcast-Portal. Ich hab's ausprobiert.
Du musst es durchziehen, dann geht's. Also ich habe schon erfolgreich Applikationen nicht umgewandelt, aber neu gemacht in Bootstrap 3, geht wunderbar. Umwandeln musst du halt alle Klassen halt neu machen. Aber das können wir ein anderes Mal besprechen.
Es geht nicht nur um die Klasse, sondern es geht auch um Formulare vor allem. Da haben sie wohl eine ganz neue Art und Weise, wie sie da die Sachen zusammenbinden. Das ist ganz, ganz schlimm. Naja, gut.
Ja, ist halt Arbeit, aber.
Und sie haben eine Liste gemacht von Bugs für Neueinsteiger. Also wenn ihr gerade so anfangt zu programmieren und ihr wollt so ein bisschen die erstmal helfen, ne? Also was so beim Bugmesh Monday normalerweise vorhanden ist. Ja, für Einsteiger da so ein paar Bugs schon mal fertig gemacht, so ungefähr. Also mal gezeigt, dass man die fixen kann. Ja, so, und dann gab's direkt im Anschluss, jetzt weiß ich nicht, vor ein paar Tagen, vor 21 Tagen, gab's da nochmal eine Zusammenfassung, was bisher alles fertig ist. Also es gibt einen Twitter-Bug, der ist gefixt worden. Hab ich selber ausprobiert und das stimmt, ja, der ist nicht, dass der gefixt worden ist, aber es gibt einen Twitter-Bug. Ja, wir haben letztens mal ein bisschen rumgespielt mit der Integration von unserem Diaspora-Account mit anderen Social-Media-Accounts und hat die normale Twitter-Integration nicht so ganz funktioniert und das ist natürlich nicht so schön. Dann gibt's Statistiken über Pods, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ne? Auch wieder von Jason initiiert.
Ja.
In Jason, ja.
Die Kommentare in Jason, mit Jason, von Jason oder so.
Genau. Und die Kommentare werden in richtiger Reihenfolge angezeigt. Normalerweise war es so, wenn sich die Pods quasi mit den Informationen ausgetauscht haben. Also ich sitze auf Geraspora und du sitzt auf Nordpol und du
postest jetzt. Das haben sie gefixt.
Ja, und genau, und du postest jetzt einen Kommentar auf einen Beitrag auf Geraspora, dann kann es sein, dass dieser mit anderen Kommentaren irgendwie durcheinander kommt. Und diese Reihenfolge wird jetzt halt eingehalten, weil die jetzt dann einen Zeitstempel mit einbauen.
Ja, weil ich hatte letztens eine Trolle so eine Diskussion, er so schneller und ich so, was schneller? Bei mir bin ich schneller gewesen. Weil wir halt beide irgendwie gleichzeitig, also wirklich gleichzeitig, auf einen Beitrag kommentiert haben und auf Geraspora ist er schneller, auf Nerdpol bin ich schneller und halt genau verkehrt rum.
Ja, ja, genau. Aber dass es eben dann nicht dazu kommt, dass der eine dann unter dem anderen ist, nur weil da die Verbindung, also weil der Austausch von Kommentaren und Informationen unter den Pods Probleme macht.
Ne? Ja, ich hatte da auch schon so lustige Dinge, dass eine Diskussion völlig gemischt war und dann kommt plötzlich eine Antwort und du, hä, auf welche Frage? Und dann lest du weiter und zwei Kommentare weiter unten kommt dann die Frage.
Ja. Ja, das ist also das Problem, wenn zum Beispiel ein Pod für eine kurze Zeit wegbricht oder sowas, ja, und wenn die Federation irgendwie kurze Zeit kaputt ist. Weil wenn, es wird ja danach nochmal, also wenn ihr den Pod wieder anschaltet, wird nochmal geguckt, was gibt's denn Neues. Dann werden die Informationen nochmal neu gezogen, beziehungsweise nochmal neu verteilt.
Jo, und, ich finde das toll, dass das jetzt gefixt ist.
Genau, das ist eine tolle Sache. Aber den Ignorieren-Button gibt es jetzt auf dem Profil. Es gibt noch einige Dein-Fixes. Ich glaube, damit ist auch diese Bootstrap-Geschichte gemeint. Ich hoffe. Auch im mobilen Bereich. Also wenn ihr Diaspora auf dem Smartphone benutzt, dann ist das natürlich eine tolle Sache.
Ja, apropos Design-Fixes. Ich habe mir ja mal überlegt, ich könnte auch mal wieder was fixen. Was mir schon lange stört, ist, wenn man so extrem lange Tags folgt, dann ist die Tags an sich, also wenn man einen Tag sucht, kaputt. CSS-mäßig. Ja, weil halt dann die Posts nach unten rutschen, weil sie neben den Tags keinen Platz mehr haben. Dachte ich, ja, könnte ich mal fixen. Naja, ist irgendwie jetzt schon gefixt, weil sie das Feature, dass alle Tags da aufgelistet sind, einfach ausgebaut haben. Zumindest habe ich es in der aktuellen Developer-Version nicht mehr gefunden, dass die Tags da irgendwie aufgelistet werden.
Okay. Ja, dann noch ein bisschen der Federation-Code ist jetzt wohl mehr und mehr in den eigenen wieder abgewandert. Wir haben öfters darüber gesprochen, das macht natürlich Diaspora deutlich stabiler, quasi nur in diesem ein Bereich ist, wo Informationen ausgetauscht werden, was eine super Sache ist. Und dass die privaten Nachrichten sollen irgendwie nochmal verbessert werden, wie auch immer das aussehen mag. Ich denke mal, die werden endlich mal verschlüsselt. Ja, also da, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Ich glaube, die werden derzeit immer noch nicht verschlüsselt. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, aber das wär's eigentlich aus dieser Rubrik. Das hört sich doch schon mal ganz gut an und ich hoffe, dass es in Zukunft, wir hören schon, es geht voran, ja, aber auch wieder nur in kleinen Bereichen und es fehlt eigentlich da auch wieder die
Es fehlt immer noch eine API.
Ja, es fehlt immer noch
die API. Es fehlt immer noch ein Chat.
Es fehlt immer noch, ja, wie gesagt, auf den Chat bin ich gar nicht mal so scharf.
Ja.
Das wäre eine schöne Sache.
Aber API ist vor allem wichtig.
Genau, die API ist tatsächlich so wahnsinnig wichtig.
Weißt du, vorher hat das einer geschrieben, noch, warte, ich scroll mal hoch, ich sehe wer, dass die API ein Blocker-Bug werden sollte, damit das halt als wichtig ist, als erstes gefixt wurde, wird. Also.
Okay. Ja, warum nicht?
Python fand war das.
Ja, es ist mir eigentlich ziemlich, also natürlich gibt es noch einige Bugs, die auch wichtig sind. Ne? Also dieser Twitter-Bug zum Beispiel, ja, es hält einfach Leute davon ab, Beiträge von Diaspora in andere Bereiche zu posten. Das finde ich dann schon zumindest in der Situation noch wichtiger als die API. Die API ist eine neue Funktion und der Twitter-Bug ist beschädigt die eigentliche Handlung. Also eigentliche Nutzung. Ja, muss man mal gucken. Also deswegen, hier, anstatt hier zum Beispiel die Statistiken über den Pod zu entwickeln, hätte man die API zum Beispiel in der
ja, Zeit durchgeführt. Ja, ist halt schwierig, wenn die Leute das machen wollen und das andere nicht machen wollen. Also ja. Wenn einer kommt, hey, ich will eine Statistik reinbauen, du musst erst die API-Programmierung, bis du die Statistik einbauen darfst.
Was?
Was? Nee, denn nicht.
Nee, es geht ja auch, es ist ja auch derzeit noch das Problem, also wie man so hörte, liegt vor allem das Problem darin, dass man sich nicht so ganz einig ist, wie man jetzt diese API dahin hinbaut. Ja, es gibt dann immer noch so ein paar Streitigkeiten, immer noch keine richtige Lösung dafür.
Ja.
Eigentlich, es wollen alle, nur
weiß keiner wie und irgendwie genau. Müsste man halt, ich weiß nicht, man müsste einfach mal die Leute, die da Interesse haben, alle zusammensitzen und diskutieren oder so, was sie denn genau wollen. Ja, oder so man kann es auch auf Lumio machen, nur ist es da halt extrem viel langsamer, als wenn man irgendwie mal alle zusammen in Mumble sitzt oder in IRC oder so. Genau. Und halt mal Echtzeit miteinander redet. Als Lumio ist ja immer, ja klar, man kann da auch quasi chatten, aber es ist trotzdem noch verzögerter als irgendwie, wenn du mal halt richtig diskutierst.
Ja. Ja, vor allem kann man nicht mal irgendwie eben schnell Sachen ausprobieren oder so. Obwohl, ja gut, kannst du doch. mit deiner Geschwindigkeit. Gut, wir werden durch mit der Rubrik, würde ich sagen, und können in die nächste übergehen.
Yay!
Blick aus dem Fenster.
Ja, dann machen wir vorwärts.
Genau. Und zwar, Twister ist ein... Habe ich jetzt gerade installiert? Ja, bin gleich dabei. Bin gerade dabei. Und zwar, Twister ist eine Twitter-Alternative, die aber lokal bei euch auf einem Rechner läuft und dann quasi wie BitTorrent funktioniert. Das heißt, es werden unterschiedliche IPs ausgetauscht, aber irgendwie... Also es wird Distributed Hashtables gearbeitet. So, kannst du mir jetzt mal erklären, was Distributed Hashtables sind?
Na, auch nicht wirklich.
Sag mal, warum habe ich dich eigentlich in dieser Sendung?
Ja, um IDJC zu bedienen.
Ach so, ja, stimmt. Ja, da habe ich ja immer keine Lust zu, deswegen. Ich will, dass du deine Buttons seltener findest, deswegen.
Ja, ich komme langsam in Übung.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Ich habe keine Ahnung, wie Distributed Hashtables genau funktionieren im Detail technisch, aber wir wollen ja auch nicht technisch werden.
Genau, nicht zu technisch. Es geht darum, dass ihr eben Peer-to-Peer, das heißt von Rechner zu Rechner, Microblogging betreiben könnt, eben in der Twitter-Form. Wir haben schon mal drüber gesprochen.
Kann man gerade sagen, das Twister kommt mir bekannt vor. Oder?
Volo
hatten wir mal. Ach, übereinander hatten wir mal gesprochen.
Ja, genau, das hieß einfach anders. Das hieß
Volo. Wie kommt mir Twister auch bekannt vor. Oh, keine Ahnung.
Ja, weil es sich so ähnlich anhört wie Twitter. Nee, es gab da mehrere Beiträge auf Diaspora, deswegen kann es sein, dass sich das dann einfach wiederholt hat. Und ja, das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Also es hat ein sehr, sehr nettes Interface. Einfach mal gucken, was man jetzt machen kann mit Twister. Es hat ein sehr nettes Interface, das läuft bei euch einfach im Browser und ihr könnt auch dieses Interface selber anpassen, wie ihr wollt. Und ja, ansonsten müsst ihr euch noch irgendwie registrieren. Also das kommt dann auch noch dazu, da kann man dann nichts gegen machen. Okay, ich muss noch eine Conf und noch einen User und ein Passwort und so weiter hinzufügen. Jetzt nicht während der Sendung machen, aber das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren und dann erinnert mich am besten, das noch bis nächste Woche mal testen. Jemand, der das schon zumindest ansatzweise getestet hat, ist der Betreiber vom Blog GotTTY, der das einfach mal ausprobiert hat und auch mal den Client ausprobiert hat und der meinte, der zieht wahnsinnig viel Akku. Also normalerweise hält sein Smartphone eben zwei Stunden, ja. Das wäre ein echt schlechtes Smartphone und eine schlechte Akkuleistung.
Hält sein Smartphone. Ja, kommt darauf an, was du machst auf dem Smartphone.
Ja, hält sein Smartphone so 2 Tage durch, ohne irgendwie nachzuladen. Und da war es dann halt so wahnsinnig schnell fertig, dieses. Das ist sein Smartphone. Und deswegen hat er sich das dann erledigt. Zumindest clientmäßig. Vielleicht wird da noch ein bisschen dran gearbeitet und verbessert. Aber ansonsten, ja, gibt's erstmal noch nicht so viel Neues von ihm. Er hat das aufgesetzt, hat gesagt, sieht dann ist nett aus, ist schön, dass es ne, Open Source ist und dass man es für sich anpassen kann, dass es eben lokal läuft und vielleicht wäre es tatsächlich mal irgendwann eine Alternative, aber mal gucken. Bin gespannt. Ich werde es, wie gesagt, mal ausprobieren. Es kann nur witzig werden.
Gut. Die diskutieren im IRC alle, was jetzt Distributed Hash Table heißt, aber halt wörtlich, so irgendwie von verteilte Hackfleischtabellen und so.
Ja, auch nicht schlecht. Ja.
Ja, Kackritz mit Hörnli.
Sehr schön. Ja, vielleicht kommt man dann irgendwann mal auf die richtige Erklärung dazu, was das jetzt genau ist.
Naja, okay. Was das genau ist, sind Distributed Hash Tables, aber ich weiß nicht, wie es technisch genau funktioniert. Okay. Irgendwie. Ja,
kommen wir zu anderen Sachen. Es gibt so eine Kiste, die nennt sich Router. Ja, das ist so irgendwie der Zugang zu diesem komischen Internet.
Ja, da sind so Lichtlein dran, die immer so blinken.
Genau, und wenn die blinken, ist das eigentlich was Gutes. Wenn die nicht mehr blinken, dann ist euer Router aus und ihr habt kein Internet.
Und wenn ein rotes Licht leuchtet, ist das auch nicht gut. Das hatte ich mal.
Rotes Licht.
Ja, also das Internetlicht leuchtet bei mir normalerweise grün und wird rot, wenn das Internet tot ist. Und ich habe mal irgendwie, als noch Diaspora nicht Releases hatte, hatte ich gerade mal wieder so mal Daily Diaspora Update gemacht, den Pod neu gestartet und dann macht's Fump und mein Router leuchtet rot und ich habe kein Internet mehr. Und ich so, puh, zum Glück bin ich jetzt fertig. Sonst so mitten während dem Update kein Internet mehr, wäre auch nicht toll gewesen.
Boah, meine Güte, das wäre echt heftig gewesen. Ja, das stimmt. Ja. Hätte einiges kaputt machen können. Ja.
Naja, okay. Wäre vor allem blöd, wenn ich gerade irgendwie Stopp gemacht hätte und die nicht mehr starten kann. Gut, ich kann mit dem Handy rein, aber ich habe danach auch noch das Handy dann genommen und nochmal kontrolliert, ob wirklich alles wieder läuft auf dem Pod.
Gut, aber, kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Ja. In diesen kleinen Kisten, wo dann vielleicht auch mal das Internetlämpchen rot, rot blinken kann, da gibt es Backdoors, das heißt so Hintertüren, wo eigentlich zur Wertung gedacht. Das sind sogenannte Konfigurationsschnittstellen. Das heißt eigentlich zur Wartung gedacht, dass du da reingehen kannst.
Ja, da und dann kommt eben die Putzfrau und macht da jeweils sauber.
Ja, aber die Putzfrau lässt gerne mal ein paar Sachen mitgehen. Also so könnte man das, um das Bild zu erweitern, so ähnlich. So funktionieren die Backdoors. Du kannst halt bestimmte Befehle auf diesem Router ausführen, wenn du in diesem Werkmodus bist. Also wenn du da eben, du kannst halt vom Internet auf den Router drauf zugreifen. Was ja in einigen Beziehungen durchaus sinnvoll ist, wenn du zum Beispiel einen Raspberry Pi oder irgendwie eine Festplatte oder sowas an deinen Router anschließt. Das macht ja durchaus Sinn. Also ne, um das eben vom Internet heraus, darauf zuzugreifen. Aber wenn da auf dem Router irgendwelche Befehle und Skripte oder sowas ausgeführt werden, ist das nicht so schön. Ja, so. Und das ist bei zwei Herstellern ist das der Fall, bei Linksys und Netgear.
Ich meinte sogar bei mehreren, aber.
Ja, aber bei denen ist es dann irgendwie doch eindeutig festgestellt worden. Und da sollte man sich dann mal gucken, wenn ihr irgendwie Linksys oder Netgear habt, guckt am besten mal im Netz, wie die Firmen da zusammenhängen. Oder wie, ob Netgear und Linksys nicht nur einfach Marken sind oder welche Firmen dahinter stecken. Oder es gibt ja immer noch so No-Name-Router, gibt's ja auch, oder dann gibt's irgendwelche T-Mobile-Router oder sowas. Das könnte AVM, also eine einfache Fritzbox sein. Das könnte aber auch tatsächlich ein Linksys oder Netgear sein. Deswegen, beschäftigt euch da ein bisschen mit. Und dann
es gibt auch einen Test, wo man von außen drauf zugreifen kann, also der quasi testet, ob diese Backdoor da ist. Mhm.
Genau, das könnt ihr euch dann auch nochmal bei Heise dann genau angucken. Ist halt wichtig, warum wir das erwähnen, ist ja nicht nur, weil NSA und problematisch, sondern wenn ihr zu Hause einen kleinen Pod aufsetzen wollt, was ja das endgültige Ziel von Diaspora und allen dezentralen Netzwerken ist, oder sein sollte zumindest, dann ist es natürlich problematisch, wenn dann irgendjemand da bei euch rumfuchteln kann in den im Router.
Naja, ist sowieso scheiße, wenn er mit dem Router rumfuchtelt, weil ob du von außen in den Pod reinkommst oder von innen auf einen externen Pod rausgehst, du gehst so oder so auf über deinen Router. Das heißt, wenn da einer rumfuchtelt, ist eh nicht gut.
Richtig.
Wobei Diaspora ja alles SSL ist, aber ich weiß manchmal nicht, wie ich SSL noch trauen soll.
Ja. Dann kommen wir zu ein bisschen was Wissenschaftlicherem, was irgendwie, ja, das ist ja immer so ein bisschen problematisch. Wissenschaft ist ja durchaus interessant, ja, und die Erkenntnisse sind auch durchaus interessant, wenn es, weiß ich nicht, um neue Tierarten geht oder um neue Universen und schwarze Löcher und ein bisschen Sci-Fi, ja, da sind alle immer ganz groß dabei. Bei Studien, also wenn es so gesellschaftswissenschaftlich wird, ja, da sagt man dann so, ja, Captain Obvious ist wieder da, ja, so von wegen, das war doch uns allen klar, wir kennen, das braucht uns doch jetzt keiner zu erzählen, aber jetzt hat es nochmal die Wissenschaft einfach untermauert. Und zwar hat eine Studie herausgefunden, wenn man das so nennen mag, und zwar in Oxford, dass Leute gar nicht so sehr auf Social Networks oder mit Social Networks interagieren. Also tun sie ja schon, nur nicht in dem Format, dass Leute dadurch vereinsamen, sondern dass es immer noch genügend soziale Kontakte gibt und die sozialen Kontakte immer noch also soziale Kontakte nicht eben digitaler Form, sondern reales Treffen und sich miteinander auszutauschen.
Real Life und so.
Real Life, genau, dass das immer noch an erster Stelle steht und dass das auch immer noch nach dieser Studie ganz klar ganz vorne ist und dass da auch eben die sozialen Netzwerke nicht viel mit am Hut haben. Das bricht halt einfach so ein bisschen mit der Idee, die viele ältere und konservative Richtungen verfolgen. So von wegen dieses Internet, das ist ja böse, weil es macht ja unsere Kinder einsam und unsere, ne, also, und das, ja, wenn Oxford sagt, jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, wenn Oxford das sagt, dann muss das ja richtig sein, davon gehe ich jetzt nicht aus, aber es ist halt wieder so, ne, es stehen wieder so zwei Ideologien gegeneinander. Und wenn das nochmal ein bisschen wissenschaftlich aufbereitet ist, dann ist es ja schon schön zu wissen. Das ist jetzt auch für mich nichts Überraschendes. Ich meine, man sieht es doch an den Diaspora-Treffen auf dem 30C3. Ja, man kann sich übers Internet so viel diskutieren und also unterhalten, wie man möchte. Aber irgendwie möchte man sich auch mal mit den Leuten treffen, sich mit den Leuten direkt austauschen, um einfach sie mal direkt kennenzulernen. Und es gibt auch WoW-Treffen, also wo dann ganze Clans und Gilden und so weiter zusammenkommen. Also warum nicht? Bei YouTube ist es genauso. Und deswegen, es ist irgendwie immer so ein Bedürfnis da, die Leute direkt kennenzulernen, ja, weil der Umgang dann anders ist. Olli zum Beispiel, den will ich mal persönlich kennenlernen. Das kann witzig werden.
Ja,
das kann
sehr witzig werden. Auf dem Kongress sein müssen.
Ja, deswegen, beim nächsten bin ich dabei und ich hoffe, dass Olli dann auch wieder da auftaucht.
Und ich glaube schon.
Ja. Ich hoffe doch, ja. Wenn nicht, dann bringen wir ihn dahin.
Naja, er vermisst den Kongress jetzt zumindest schon, das heißt.
Oh, wir haben gute Karten. Okay, kommen wir zu einem anderen kleinen Tipp. Und zwar der Cirx Meta Search Engine. Cirx heißt das ganze Ding. ist.
Was natürlich ist eine Meta-Search Engine?
Also eine Meta-Search Engine packt quasi die Informationen und Suchergebnisse unterschiedlicher Search Engines zusammen.
So, das ist eine Suchmaschine für Suchmaschinen.
Ja.
So, ich suche eine Suchmaschine, wo ich nach dem und dem suchen kann und dann sagst du die Suchmaschine und dann kannst du da nochmal suchen.
Nee. Dann wäre es eine Search Engine.
Ach so.
Das macht das Sinn? Eine Search Engine?
Ja, mittlerweile braucht es schon so viele Suchmaschinen, da brauchen wir schon eine Suchmaschine für eine Suchmaschine.
Also natürlich, zum Beispiel bei DuckDuckGo gibt es eine schöne Funktion, wo man einfach Ausrufezeichen und dann YouTube eingeben kann und dann eben irgendwas, was man auf YouTube suchen möchte und der sucht dann direkt auf YouTube.
Ich nutze da meistens, dass ich Y-Tab mache und dann suche mein Chrome auf YouTube, aber...
Ja, Chrome macht das. Aber ich habe ja kein Chrome. Und deswegen mache ich das über DuckDuckGo und bei Firefox. Aber deswegen... Zergs setzt man auf seinem Server auf und das funktioniert dann auch so ein bisschen wie so ein Proxy, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also ein Proxy ist quasi nichts anderes als ich gebe mich als jemand anderem aus. Also das heißt, ich sitze an meinem Rechner, ja, und greife über einen Proxy auf eine andere Seite zu. Die andere Seite weiß natürlich eigentlich immer, wer auf sie zugreift, so von wegen, da greift gerade der und der aus so und so auf mich zu, weil, ne, IP-Adresse. Aber die IP-Adresse ändert sich dadurch, dass man eben so eine Art Tunnel baut und das ist halt ein Proxy. Und ich glaube, so ähnlich funktioniert auch diese Search Engine, dass man eben halt mit der Suchmaschine, also so funktioniert, glaube ich, DuckDuckGo, mit der Suchmaschine sucht man...
So funktioniert DuckDuckGo nicht. Nein? Also okay. Wenn du auf YouTube suchst oder wo auch immer suchst, dann machst du einfach einen Redirect auf die Suche der jeweiligen Webseite und du suchst halt trotzdem selber.
Okay.
Also ich finde das mit dem Ausrufezeichen bei DuckDuckGo auch extrem praktisch und nutze es auch, aber bei YouTube nutze ich es irgendwie nicht.
Ja,
also mach es andersrum.
Ich benutze es halt vor allem bei YouTube. Deswegen, es ist immer wieder witzig zu erfahren, wie andere Leute die gleichen Tools nutzen. Das ist, ja. So, dieses Search Engine, was ist jetzt daran so toll? Wie gesagt, sie bringen, erstmal ist es Open Source und zweitens bringt sie viele, viele Engines zusammen und jeder kann sie, und sie ist in Python geschrieben, was mir persönlich sehr entgegenkommt, weil ich Python mag. Und ihr könnt im Wiki einfach mal nachgucken, es gibt da Leute, die das aufgesetzt haben und könnt dann darüber dann Suchen durchführen. Ihr könnt nach Bilder, nach Music, Social Media und Videos suchen. So ein paar, Einstellungen gibt es noch nicht wirklich. Ja. So, ansonsten, ja, sollte eigentlich mixing your queries with those of others while avoiding storing search data. Ah, okay. Also, quasi dadurch, dass eben so viele Leute so viele unterschiedliche Sachen suchen, wird Google und wird YouTube halt total verwirrt.
So das funktioniert aber nur, wenn du so eine Instanz mit mehreren Leuten nutzt.
Genau, deswegen gibt's ja schon ein paar fertige Instanzen, die du nutzen kannst, ja. Ich glaube, es gibt auch ein paar extra in dem jeweiligen Land. Ja, und dann kannst du dann halt suchen und dann kannst halt, ne. Klar, wenn du jetzt mit der Familie dir eine Suche teilst, ja, macht das nur bedingt Sinn, aber wenn du das mit...
Wenn du es mit der Familie machst, ist es ja eh so, dass du dein Router hat ja meist nur eine IP gegen außen, solange du IPv4 benutzt.
Ja, dann gibt es ja noch Cookies. Aber
und Browser. Der Browser hat ja selbst auch nochmal eine Erkennung quasi, also...
Ja, und in Chrome übrigens bald festgesetzte Erkennung, ja, wo das unabhängig von den Cookies zum Beispiel... Ja. Eieiei. Nur in Chrome, ne? In Firefox natürlich nicht. Ja, also kann man sich ein bisschen nochmal beschäftigen. Ist eigentlich gerade erst gestartet, dieses Tool. Es funktioniert wohl schon ganz gut. Halt Kleinigkeiten da mal ausprobiert. Also auf The Radio CC kommt er, ja, das ist schon mal sehr schön. Yay! Ich habe jetzt noch nichts Komplizierteres, also so Code-Schnipsel oder so, das habe ich bisher noch nicht gesucht, aber das werde ich wahrscheinlich irgendwann mal machen. Vielleicht werde ich das irgendwann mal als meine Standardsuchmaschine einrichten, aber es wäre halt schön, wenn da auch dieses nennt sich Bang, also dieses Ausrufezeichen und dann irgendwas dahinter schreiben, YouTube, Amazon oder sowas, wenn es genau die Funktion natürlich da drin auch gäbe und da das Open Source ist, ist natürlich fucking awesome, wenn man das mit reinpacken würde. So, zwei Themen noch. Mozilla TinCan ist ein Interface für WebRTC. Öfters drüber gesprochen, WebRTC ist eine direkte, quasi so eine Art direkter Messenger im Sinne von Video- und Audioübertragung über den Browser, was von Vorteil ist, weil halt eine Peer-to-Peer-Verbindung aufgebaut wird.
Dachte, WebRTC ist halt nur das Protokoll oder so.
Ja, aber es ist auch die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert. Ja, also es ist kein Server in der Mitte, der noch irgendwie zuhört.
So. Ja, eben, es ist ein Peer-to-Peer-Protokoll für so.
So, und das Interface, und das braucht natürlich, da muss natürlich irgendwie aussehen, beziehungsweise das muss natürlich irgendwie benutzbar sein für den normalen User. Und da gibt es ein Interface und das nennt sich Mozilla TinCan. Das ist erstmal ganz spartanisch, ja, ihr geht da drauf, startet TinCan, könnt den Link dann eben an den Kollegen weitergeben und dann wird dann halt die Verbindung aufgebaut. Ja, ihr verbindet euch untereinander, könnt dann halt da einen coolen Can-Chat machen. Ja? Chat-Roulette ohne Roulette. Und
oh Mann.
Und ohne andere Dinge. No comment.
Wieso vielleicht auch mit Dingen? Wer weiß, was die Leute
da machen? Wer weiß das, ja. Ist ja Peer-to-Peer.
Da kann ist ja Peer-to-Peer, da können die Leute machen, was sie wollen.
Oh Gott, nein. Komm, Kino! Ja, vielleicht sollte man dann, wenn man das dann unbedingt tun möchte, dann kann man natürlich auch gerne das Privacy-Handbuch zur Hand nehmen. Oh, ich bitte nur das Buch zur Hand zu nehmen. Das ist eine 300 Seiten, mehr als 300 Seiten Anleitung zum spurenarmen Surfen und zur Verschlüsselung von E-Mails und Daten und anonymer Kommunikation bezogen auf Windows und Linux, ja, weil unter Mac OS X ist es quasi schon Hopfen und Malz verloren. Ja, ist doch, ja, das ist halt so. Würde ich jetzt einfach mal so, mein Windows ist eigentlich auch verloren. Ich wollte gerade sagen,
Windows ist am meisten verloren.
Aber das Problem ist, dass du natürlich die Leute nicht so schnell von Windows zu Linux rüberkriegst. Aber wenn die Leute schon mal gewechselt sind von Windows zu Mac OS X, dann können sie eigentlich auch zu Linux wechseln. Ist ja da. Und es gibt auch so eine...
Aber die Leute, ist mir lieber, wenn die Leute zu OS X wechseln als zu Windows oder so. Also, oder bei Windows bleiben.
Ja, das ist wohl richtig, ja. Von Windows zu Windows wechseln, das geht inzwischen auch, weil Windows hat eben halt überhaupt nichts mehr mit Windows zu tun, hat im ursprünglichen Sinne. Ich wechsle jetzt von Windows 7 zu Windows 8. Oh, bereite dich auf sehr viele Probleme vor.
Ja, Faldi hat heute was über Windows 8 gepostet, dass er jetzt das Windows 8 hübscher aussieht, wenn er versucht zu arbeiten.
Ja, fancy, crazy shit, aber das haben wir eigentlich, ja. Das haben auch die Mac OS X-ler öfters mal über ihr
Interface gemacht. Ja, aber da musst du nicht versuchen zu arbeiten, da kannst du arbeiten.
Was? Da musst du nicht was?
Da musst du nicht versuchen zu arbeiten, sondern da kannst du einfach arbeiten.
Das ist wohl richtig. Stimmt. Versuch mal zu arbeiten. Also bei Windows 8 ist dann wahrscheinlich eher Prokrastination angesagt, weil du dich erstmal mit dem Interface Ja, es gibt auch dieses Privacy-Handbuch ist halt in ständiger Bearbeitung, ja, also wird ständig aktualisiert und so und jeder kann dann wohl mitmachen und es gibt da tatsächlich einen Changelog für, also das heißt eine Liste mit allen Änderungen von der und dem Zeitraum. Ja, und da kann halt jeder wohl mit dran rumschreiben und das wird dann halt regelmäßig als PDF angeboten. Es gibt auch eine Only-Windows-Version, wer denn eben mit den Linux-Kommandos da nichts anfangen kann, was ganz nett ist. Ja, privacy-handbuch.de. Viel Spaß damit. Dann sind wir durch und die nächste Rubrik kann kommen.
Ja. Huch, wieso gehen die Knöpfe wieder nicht?
Neues aus der Community.
Bist du immer im Fenster, hast du immer IDJC aktiviert als Fenster, wenn du die Knöpfe drückst?
Ja, hatte ich gerade, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Also hat dann doch funktioniert, aber irgendwie. Ja.
Okay. Ja, dann kommen wir mal hier zu den Inhalten der Community. Und zwar hat Califax mal gefragt, er hat die Aussage getroffen. Ich bin inzwischen beinahe überzeugt, dass Jasper in Wirklichkeit ein heimliches Feldexperiment einer interdisziplinären psychiatrisch-psychologischen Einrichtung ist. Die Hälfte der Leute hier wird auf Dunning-Kruger, Mitläufertum und Personenkult untersucht und die anderen stammen aus der geschlossenen Therapie. Abteilung Schizotypie, Psychose und Drogenentzug.
Finde ich gut.
Ja, ja. Ich kann dem zustimmen. Aber was ist eine Schizotypie?
Ja, habe ich keine Ahnung, aber.
Das ist ein Dunning-Kruger.
Vielleicht gehöre ich ja dazu.
Man weiß es nicht. Also Mitläufertum und Personenkult. Ja, das muss ich sagen, finde ich hier eigentlich kaum. Also es gibt jetzt hier nicht so, ha, der ist aber so toll, sondern es gibt irgendwie schon eine eher differenziertere Auseinandersetzung mit den Leuten. Aber ja. Psychosen haben wir alle. Und unter Drogen stehen wir sowieso die ganze Zeit.
Ja. Also wie hieß die Eule? Eva. Nach Eva ist Drogen eh.
Ja, stimmt. Ja. Dann hat Frank Hartmann, den wir ja mal interviewt haben, wo es natürlich das Interview immer noch bei uns online im Podcast-Portal gibt, hat mal darüber gesprochen, dass im Flüchtlingscamp, wo er ja Hilfe hingebracht hat, also auch Spenden weitergegeben hat, jetzt vor kurzem ein Junge geboren worden ist. Und dieser Junge heißt jetzt Frank und ich fand diese Geschichte einfach so wunderbar. Ja, das Kind ist nach ihm benannt worden, weil er den Leuten da geholfen hat. Ja, es klingt so ein bisschen wie Christmas Carol, ja, wie die Weihnachtsgeschichte. So, oh, so rührend. Ist das schön. Ja, sehr, sehr schön. Dann hat sich Miller darüber beschwert, dass dauernd irgendwelche komischen Snippets, also diese Open Graph Sachen angezeigt werden. Das heißt, wenn ihr einen Link postet, dann habt ihr ja immer so einen kleinen Abschnitt, wo ein Symbol dabei ist. Also wenn wir zum Beispiel Beiträge von uns vom Blog posten oder sowas auf unserem Account, dann werden da eben die dementsprechenden Logos und ein Abschnitt von dem Text angezeigt. Und das nervt halt einige Leute. Und Miller hat dann halt gefragt, wie kann man das denn unterbinden? Und da hatte dann einer den Workaround gesagt, hier, man kann das mit einem HTML-Link unterbinden bei eigenen Posts. Das heißt, man gibt dann einfach Klammer auf, href und so weiter und so fort. Die weiteren Details findet ihr dann, wie gesagt, später in den Shownotes. Und dann könnt ihr das damit unterbinden. Dann wird das nicht so eingebunden wie bei mit Open Graph und Vorschaubild und so.
Ich finde es toll. Meine Mutter findet es auch toll.
Ach ja, die ist ja
auch. Weil die hat letztens auch mal was gepostet. Und dann hat sie mich gefragt, wo kommt da das Bild her? Das sieht da voll professionell aus, so wie wenn ich Ahnung von was hätte.
Oh, nicht schlecht, ja.
Ja.
Ja, ich wollte jetzt hier nicht mit deiner Mutter dissen anfangen, das wäre jetzt ein bisschen zu unangebracht. Aber
ja, nee, aber es gibt halt Leute, die finden das toll, andere Leute, die finden es irgendwie nicht toll, weiß nicht.
Ja, deswegen wäre einfach so ein Setting in den Einstellungen gar nicht mal schlecht. Das irgendwie festzusetzen. Ja, so wird eingeblendet und wird nicht eingeblendet.
Was ich aber finde beim OpenGraph-Zeugs ist, dass das nicht beziehungsweise nur bedingt gecached werden sollte. Weil was zum Beispiel ist, also das, wenn du einen Link irgendwann mal eingefügt hast, dann wird der halt abgerufen. Okay, macht Sinn. Wird in der Datenbank gespeichert, macht auch Sinn. Und was passiert, wenn du denselben Link dann nochmal postest und es kann sein, dass mittlerweile unter demselben Link was anderes steht?
Genau. Dann bleibt das aber da drin.
Dann bleibt das Alte. Und wenn du halt irgendwie da erst ein 404 hattest und jetzt da was ist oder so, dann wird der Down 404 angezeigt. Oder zum Beispiel, also ich hatte am Anfang auch irgendwann mal, als wir die Testsendung da mit Twitch gemacht haben, die Game-Sendung, da habt ihr überhaupt keine Ahnung von Twitch und habt da es einfach mal gepostet. Und naja, da wurde halt mein Twitch-Link da gespeichert und da steht halt der Sound untitled irgendwas Podcast, weil ich da halt nie was konfiguriert hatte. Mittlerweile habe ich was konfiguriert, das wird jetzt aber nicht angezeigt. Außer auf meinem Pods wird es angezeigt, weil ich da diesen OpenGraph-Eintrag in der Datenbank editiert habe und da das reingeschrieben habe, was stehen muss. Aber das kann ich halt nur auf meinem Pod machen.
Ah, ja. Okay.
Aber ich finde, dass halt, wenn derselbe Link, auch wenn er schon in der Datenbank ist, sollte der nochmal abgerufen werden und halt aktualisiert werden, falls sich der geändert hat.
Ja, das wäre eine schöne Sache.
Weil eben zum Beispiel eben für bestimmte Artikel, die werden sich nie ändern, aber wenn du halt eine Startseite postest, wenn jetzt jemand Radio CC postet und wir da zu dem Zeitpunkt gerade irgendein Weihnachts-Icon haben da als Symbol, da haben wir danach rund um die Uhr, rund ums Jahr ein Weihnachts-Icon da, wenn jemand einen Link postet und so ein Kram. Das ist einfach, ja. Finde ich ja irgendwie nicht so toll, aber sonst finde ich das Open Graph toll.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es nicht vermissen, wenn es nicht dabei wäre, aber es macht ja einige Sachen, es macht auf jeden Fall ein bisschen mehr aufmerksam. Wenn einer einfach nur einen Link postet oder sowas, dann ist da noch ein bisschen mehr dran und es geht nicht so unter in dem Stream, wo Leute sich wirklich Mühe machen mit der Formatierung.
Ja, und ich lese auch oft, dass da dann halt das, was da steht in der Kurzzusammenfassung.
Ja, ja.
Und entscheide dann, ob ich draufklicke oder nicht. Hm? Während ich früher einfach einen Link angeschaut habe, der Titel war nicht interessant und dann weitergeklickt habe, also weitergescrollt habe.
So, dann hatte ich noch ein Video gepostet zum Thema WhatsApp. Also, ne,
du postest Videos?
Ja. Ich habe nicht selber ein Video gemacht, sondern von Quink. Quink ist ja einfach ein Videomacher, der mit Cold Mirror, wer sie noch kennt, was zu tun hat, ja, sind irgendwie gute Freunde und er macht halt zwischendurch immer mal wieder Videos zu ganz interessanten Themen und macht das immer auch mit sehr viel Humor, wie ich finde. Ja. So, und da hat er dann aber zum Thema WhatsApp dann gemeint, ja, ich gebe auf, ich werde mir jetzt WhatsApp anschaffen. Ja, so, und der Punkt ist, dass er das aufgrund von Gruppendruck gemacht hat, ja.
Ja, erzähl mal weiter.
Er hat also dann eben in dem Video dargestellt, hört mal, ich werde das jetzt machen und hat dann ne, das runtergeladen, hat dann gezeigt, wie viele Rechte da, wie viele Rechte am Smartphone die da haben wollen, ne, Kontakte auslesen und was nicht, Nachrichten, also SMS schreiben und solche Geschichten, dass sie das begrenzen auf ein Jahr und dann Kohle haben wollen, dass sie, noch so ganz viele andere Sachen, die wir hoffentlich alle schon wissen. Wenn nicht, hört euch das so gerne nochmal an, so von wegen, ne, die Terms of Service, dass die eben wahnsinnig schwierig zu lesen sind, weil auf Englisch und mehrere hundert Seiten so ungefähr werden ausgedruckt. Das ist halt echt problematisch. Und, ja, das war aber trotzdem ziemlich interessant, weil er ist damit nicht besonders gut als Beispiel zu nehmen für jemanden, der dann einfach diesem Druck nachgibt, aber es zeigt einfach, wie stark dieser soziale Druck, dieser Gruppendruck ist, so von wegen, alle haben WhatsApp und manche Leute kann man nicht mehr außerhalb von WhatsApp erreichen und deswegen muss man dann halt so mit den Leuten in Kontakt bleiben. Das ist halt ziemlich heftig.
Ich habe ja mein WhatsApp jetzt endlich mal aufgrund von Gruppendruck deinstalliert.
Ja, das ist ja auch geil. Wieso das denn?
Ja, weil immer, ja, irgendwie hatte ich es immer installiert, aber keine Ahnung, wirklich gebraucht habe ich es nie. Und eben mittlerweile vermisse ich es ja auch nicht. Aber ich hatte es trotzdem installiert gehabt, weil halt, ja, alle haben es. Und irgendwie kam da immer mehr Gruppendruck so aus meinem Umfeld, so quasi WhatsApp. Und ich so, gut, dann schmeiß ich es weg.
Ja, gut.
Also, wenn ihr ein Beispiel für Gruppendruck sucht, dann nehmt lieber mich. Also.
Genau. Guter Gruppendruck. Ich meine ja auch nicht, dass Gruppendruck oder sozialer Druck irgendwie dauernd was Schlechtes sein muss. Ja, das kann ja auch positive Einstellungen haben. Aber ich sehe es halt leider zu oft, dass es zu negative Auswüchse an sich nimmt. Und dieses Video untermauert das leider einfach nur nochmal. Was schade ist, weil gerade Quink, da hätte ich mir natürlich eher gewünscht, dass er das noch kritischer und natürlich mit dem Endergebnis macht, so von wegen, ich lasse es trotzdem, ich halte das trotzdem immer noch durch. Aber na gut, okay. Guckt euch's an, ist sehr unterhaltsam, also besser, als wir das jetzt hier wiederholen konnten. Ja, dann hat sich Jens W. ein bisschen zum iPhone ausgelassen und das da irgendwie eine Spionage ist. Da drauf ist und dass es da Geheimverträge gibt, also ganz viel Fu und was man denn als Alternative nutzen könnte, zum Beispiel I2P oder Tor, Open Source Software und nicht die Google-Suche, sondern Startpage.com nutzen, OpenStreetMap benutzen und nicht und Jitsi benutzen. und anstatt den Facebook-Chat Jabber nutzen. Ja, ne? Und dass es da eben noch so ein paar andere Alternativen gibt, dann gab es natürlich noch eine schöne Diskussion darüber. Ich fand es sehr, 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 sehr schön. Ja, einfach nur nochmal als nette Zusammenfassung. Ja, als Alternative. Dann gab es noch Fragen zu XMPP und Jitsi, ja, wie Jitsi zum Beispiel funktioniert. Ja, wie man an Tutorials herkommt und sowas. Und das finde ich immer klasse, wenn Leute dann einfach fragen, hat man, ich möchte mich damit beschäftigen, wo fange ich denn da an? Und dann gab es da sehr, sehr viele, Links und Tipps und Ideen und nochmal ein paar Nachfragen. Also wer sich ein bisschen mit Jabber und XMPP beschäftigen möchte und sich noch nicht genug damit auskennt, der kann das gerne nochmal nachreichen und nachgucken. Dann, ich muss zugeben, ich habe den Beitrag nicht gelesen, so was ich gehört habe. Genau, das war wohl ein Facebook, ursprünglicher Facebook-Post. Trotzdem sehr interessant. Und zwar ging, deswegen interessant, dass er es kopiert hat. Also gut. Ich weiß tatsächlich nicht, wie man dieses Zeichen ausspricht, ja, aber er ist schon öfters mal aufgetaucht.
Spitze Klammer, oder was meinst du? Oder
Spitze Klammer, ja.
Also das Avatar ist eine spitze Klammer, eine geschlossene spitze Klammer und der Name ist Tilde.
Genau. Nämlich, ne, geschwungene Linie. Die Leute, die nicht wissen, was eine Tilde ist, das wusste ich bis vor kurzem auch. Ja, das ist passiert.
Ich hatte jetzt mit dem Begriff geschwungene Linie Probleme, aber.
Ja, gut, ja. Aber die Leute wissen, was ich meine. So, diese Ungefährzeichen.
Also. Ja, Python verschreibt, es heißt Home.
Ja, oh.
Sweet Home.
Ganz ehrlich, das wäre mal was, ja. I'm at Tilde. Oder sowas. Ja, egal.
Ja, ich wohne ja in Slash.
Ja, stimmt, du bist ja gut. Oh Gott, ey. Nerdism. Ja, und zwar ist es ein Beitrag von Hamburg, ein Abendspaziergang im Gefahrengebiet, wo nochmal so ein bisschen dargestellt worden ist, wie das im ehemaligen Gefahrengebiet in Hamburg abgelaufen ist. Ja, also man muss sich das, ihr wisst ja sicherlich von dem hamburgischen Modell des Gefahrengebiets, ja, weil da Aufstände passiert sind, also Demonstrationen passiert sind, da hat man dann das quasi zum rechtsfreien Raum erhoben. In diesem Bereich und deswegen musste das sein, weil für Sicherheit und so. Ja, und da bin ich ja mal gespannt, was da irgendwann mal rauskommt, wenn die dann verklagt werden, ganz Hamburg, was dabei rauskommt. Wie gesagt, lest euch den Beitrag gerne mal durch. Das ist bestimmt interessant. Ich habe ihn nicht gelesen, aber ich halte ihn für sehr interessant und zeigt einfach, dass auch das Kopieren von Beiträgen von Facebook mit solchen Informationen, Zusatzinformationen durchaus sinnvoll sein kann. Ja, dann gab es die Frage, ob es Unterschiede bei den Pods gibt, was die Privatsphäre und Sicherheit angeht.
Ja, da fand ich den ersten Kommentar ganz gut. Probably only your own.
Ja, genau.
Im Endeffekt also ist es genau nur wenn man es selbst macht, kann man, es ist ein Unterschied wegen Sicherheit und Privatsphäre.
Und selbst da würde ich sagen, ja, nicht nur das. Ja, was ist nicht nur da ein Unterschied? Also bei John Diaspora ist es ja klar, ne, das ist irgendwie so sowieso rotes Tuch, am besten gar nicht mehr nutzen.
Ja.
Auf der anderen Seite Security und Privacy. Vor allem bei Security, also vor allem bei Sicherheit sehe ich da das Problem, wenn du selber einen Pod betreibst.
Ja, klar, man muss es dann halt auch richtig machen, aber.
Genau. Aber dieses richtig machen ist halt nicht immer so einfach. Ne?
Ja, das hatten wir ja am Anfang schon.
Genau. Ne? Und deswegen.
Ja. Aber halt nur dann hast du überhaupt die Möglichkeit, das unter Kontrolle zu haben.
Genau.
Oder halt von einer anderen Person, der du wirklich vertraust.
Genau, oder es zeigt ja auch einfach mal eine andere Person, der du vertraust, wie solche Sachen gut funktionieren. Ne? Also Wissen weitertragen ist da sehr hilfreich und sinnvoll.
Ja, also ich habe ja auch schon den einen oder anderen geholfen beim Pod installieren.
Was sehr gut ist. So, dann hat TLW jetzt, glaube ich, zwei. Nee.
Was?
So. Also, TLW hat sein Zitat des Tages gepostet, nämlich von sich selbst. Dass bei Diaspora der Querschnitt der Gesellschaft vorhanden ist, ist unbestritten. Nee. Allerdings ein ausgesprochen gut gebildeter Querschnitt. Ne? Also, das ist schon ganz gut. Also, das war jetzt einfach nur so ein Zitat von ihm.
Ja.
Ja, das ist, ja, ich habe aber so ein bisschen, so inzwischen habe ich was gegen diese Selbstbeweihräucherung. Ja.
Ja.
So von wegen, ja, wir sind ja alle so toll und ha. Also ich kenne genug Leute auf Diaspora, denen ich bestimmte kognitive Fähigkeiten abspreche.
Ja, aber die Leute gibt's überall.
Ja, richtig, genau. Es gibt auch die Trolle, ja.
Ja, Trolli ist mein Lieblingstroll.
Nicht die lieben Trolle, ja? Die
ach
Trolle,
so. Trolle.
Trolligen Trolle, die Trollololol. So, und ja, die gibt's klar, die gibt's überall, aber deswegen so von wegen, ja, hier sind nur die Tollen und hier sind nur die Besten. Ich find's toll, dass es wunderbare Debatten gibt, die es wahrscheinlich so auf Facebook nicht gibt. Oder vielleicht in sehr, sehr anderen Kreisen, so dass sie kaum sichtbar werden. Aber das liegt halt auch daran, wie sich Diaspora zusammengesetzt hat. Also,
aber ich glaube, so im Durchschnitt hat er doch recht. Also klar, es gibt alle überall und so weiter. Und
ja,
es gibt also auch...
Sagen wir mal so, die Leute, die auf Diaspora sind, die haben sich so ein bisschen dem Gruppendruck entzogen. Was heißt so ein bisschen? Sie haben sich dem Gruppendruck entzogen, der auf Facebook herrschen würde. So von wegen, du musst dauernd auf Facebook sein. Sie haben wahrscheinlich darüber nachgedacht, was ihre Privatsphäre angeht. Das heißt, sie sind schon auf so einer, sagen wir mal, surfen auf so einer leicht alternativen Welle und sind sich schon da über ihre Probleme bewusst. Ich will den Leuten auf Diaspora gar nicht absprechen, dass sie vielleicht tatsächlich eher intelligentere oder gebildetere Gruppierung darstellen. Aber es ist halt gefährlich, sich dauernd immer selbst zu beweihräuchern und das immer total toll zu finden, wer man denn ist und welcher Gruppe man angehört. Ja, das ist, ja. Das ist nur als Warnung. Ja. Das könnte mich natürlich wieder, ja, ihr könnt mich gerne tot kommentieren, aber es wird nichts ändern.
Yeah.
Obwohl vielleicht doch, ja, wenn ihr gute Argumente habt. Ja. So. Und ansonsten?
Du hast gerade noch was übersprungen da. Ich weiß nicht, ob das Absicht war.
Welche? Ah, ich glaube, das war auch von dir. Ja, nee, das wollte ich gar nicht. Genau, von Tobias Dausend, der hatte da mal erwähnt, also hat er da mal nachgefragt, der hat genau den Gegenentwurf dazu angeboten. Ist Diaspora wirklich ein soziales Netzwerk oder doch nur ein Kampf der Meinung, wie auch Meinungsmache? Ich habe mich hier gerne bisher aufgehalten, aber im Moment muss ich doch einmal hinterfragen, wie es hier zu Meinungsfindung und Diskussionen kommt, zumindest in einigen Beiträgen. Dass man manches Mal konträre Meinungen hat, ist gar nicht das Problem, aber das Wie ist entscheidend. Und gerade das Wie macht es mir eher schwer, denn leicht. Vorwürfe, Beleidigungen, gerade politische Diskussionen finde ich erschreckend gewisser ideologischer Hinsicht. Dass man eine gewisse Ideologie oder nenne ich das besser Einstellung immer in seinen Beiträgen reflektiert, ist selbstverständlich, aber Höflichkeit ist doch wohl das Mindeste oder vielleicht der Nuancen von Wortkonstrukten. Wie dem auch sei, ich werde mit diesem Beitrag für ein besseres Verständnis und eine gezielte Nachfrage bei Kommentaren, Werbe wahrscheinlich, meint er, ja, Werbe hat er geschrieben, die missverständlich für die eigene Position sind. Man kann vieles hinterfragen und beleuchten, aber immer freundlich und offenherzig. Toleranz kennt dort ihre Grenzen, wo Menschen verletzt werden, physisch wie psychisch, wo sie in ihrer Freiheit eingeschränkt werden und ihre Meinung unterdrückt wird. Hunger leiden oder echte Verfolgung sich daraus ergibt. Für alles andere kann man sich einig und uneinig sein. Beides eine Form von Einigkeit. Nicht? Jahre dazu. So. Freue mich. Und dann hat auch wurde dann mal nochmal angesprochen. Also dann hat Tobias dann auch einen Kommentar geantwortet. Freue mich riesig, dass Diaspora sich gerade wieder so zeigt, wie ich schätze. Freundlich, offen, kritisch, gerne auch. Einige der letzten Diskussionen waren dann leider anders, aber es gibt ja wohl immer ein Hoch und Tief. Der schreibt nur die Art und Weise und dann.
Jo, eben. Also es gibt auch auf Diaspora Leute, die
irgendwie anders sind als die anderen oder so, oder? Weiß ja, nicht, wie man das sagen
Ich habe das letztens
auch. Schwarze Schafe halt.
Ja, ich habe das letztens auch wieder mitbekommen und das auch. Ja, also.
Man kann bestimmte Dinge auch nett sagen.
Ja, ja. Aber manchmal ist auch das, was er auch angesprochen hat, dass man eine bestimmte Ideologie in seiner Einstellung drin hat, ja, dass man eine bestimmte Einstellung hat, ja, und diese natürlich auch irgendwie preisgibt, ist ja auch erstmal in Ordnung. Aber dass da teilweise eine Verbohrtheit besteht, wie eben in Ideologien oft üblich, das habe ich auch schon kennengelernt. Und das ist halt sehr nervig, weil mögliche Diskussionen halt kaputt. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Jetzt kommt nur noch ein einziger kleiner Link-Tipp, den ihr euch aufbewahrt, wenn wir dann hochladen und so weiter. Und zwar ist es ein Video zum Thema, was passiert, wenn sich Facebook mal wieder updatet. Im Real Life. Also das heißt, man hat quasi, das ist so eine Art, das ist so ein Comedy-Video.
Wird es nicht letztes Mal schon?
Nee, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das letztes Mal
auch. Ich glaube, ich habe es letztes Mal nur erwähnt und dann aber in der Show Notes verlinkt.
Okay, das kann wiederum sein. Boah, ist ja nicht schlimm. Gibt's halt nochmal.
Ja, wer es noch nicht gesehen hat, kann es ja jetzt anschauen und die anderen haben es schon gesehen.
Ich fand's ganz witzig und deswegen, ich hab's eigentlich.
Ja, das war letztes Mal, glaube ich, brandaktuell, deswegen kam es kurzfristig von mir noch rein, aber. Ach so. Also so mitten in der Sendung.
Ja, ist ja nicht so schlimm, ne? Kann man ja trotzdem auch nochmal dran packen. Ich fand's ganz witzig, deswegen gucken wir mal. Und viel Spaß dann dabei. Ja, ansonsten würde ich sagen, hört man sich. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, endlich mal wieder, nach so vielen Wochen und Tagen und so. Wenn ihr Themen habt, wir sind immer offen für Vorschläge, könnt ihr uns natürlich als Erwähnung an den Diaspora-Account, als private Nachricht an den Diaspora-Account, als Mail, als, weiß ich nicht, von mir aus auch auf Twitter, als Kommentar, könnt ihr uns alles zukommen lassen, kriegen wir alles mit. Ja, wir sind ja auch aktiv auf Diaspora, auch wenn das nicht immer so wirkt, aber ich habe... Wir posten ja regelmäßig mal ein paar Sachen, wenn auch nicht so oft. Aber die Kommentare und so weiter, da gehen wir eigentlich immer drauf. Ja, ansonsten nur noch eine kleine Info. Die Lernen und Lernt werden Sendung wird auf jeden Fall noch hochgeladen. Da war ich bisher noch ein bisschen zu faul, das richtig fertig zu schneiden, weil so ein paar Sachen mussten dann noch angepasst werden. Aber ansonsten kommt das auf jeden Fall auch noch. Gut. Dann werde ich mir das auf jeden Fall mal hinter die Ohren schauen, schon mal für die nächste Twister, den Twister-Test legen.
Ach so, ja.
Dann danke ich dir fürs Streamen und fürs Mitmachen und danke doch mal für die Erklärung von 30C3.
Ja.
Das ist alles super. Das machen wir. Machen wir so weiter.
Jo.
Gut, dann bis zum nächsten Mal und man hört sich.
Ja, tschüss.
Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.